Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich heiße Bodo Klose. Miteinander für Europa, das ist unser heutiges Thema, das ist unser heutiger Themenschwerpunkt bei Radio Horeb. Und in dieser Spiritualitätssendung sprechen wir darüber mit Pater Elmar Busse aus Dernbach im Westerwald. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Herr Klose, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Miteinander für Europa, das ist eine Initiative von europaweit mehr als 300 christlichen Gemeinschaften und Bewegungen verschiedener Kirchen. Sie alle bilden ein Netzwerk, das sich für gemeinsame Ziele einsetzt, ein ökumenisches Netzwerk. Wobei das Interessante daran ist, dass jede Gemeinschaft und Gruppierung eigenständig ist und dass ihr je eigene Charisma in dieses Netzwerk einbringt. Eine der mitwirkenden Gruppen ist die Schönstatt-Bewegung. Sie ist eine geistliche Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche, die im vergangenen Jahrhundert von dem Palutiner Pater Josef Kentenich gegründet wurde. Und ihr Charisma, das der Schönstatt-Bewegung, liegt in einer innigen Beziehung zu Maria und in einer christlichen Persönlichkeitsbildung, die mit dem praktischen Alltag zu tun hat, zum Beispiel in den Bereichen Ehe und Familie. Pater Elmar Busse ist Priester dieser Schönstatt-Bewegung. Er war viele Jahre als Ehe- und Familienseelsorger tätig. Heute ist er Spiritual im Mutterhaus des Ordens der armen Dienstmägde Jesu Christi, der Dernbacher Schwestern. Pater Busse wird demnächst an dem Kongress Miteinander für Europa teilnehmen. Das ist vom 30.06. bis 2. Juli. Das ist heute unser Schwerpunktthema. Wir schauen diesen Kongress an. Pater Busse, auf welche Weise werden Sie an dem Kongress teilnehmen?
Gut, also einmal überhaupt so die ganze Vorbereitung, das läuft ja schon ein paar Jahre. Ich werde dann in dem einen Workshop, wo es um Versöhnungs- und Verbindungsprozesse im städtischen Bereich geht, am Donnerstagnachmittag werde ich dann dort mit teilnehmen. Mhm. Und ansonsten dann eben so das allgemeine Programm auch mit genießen.
Genau, also es gibt auch richtiges Programm. Sie haben es schon angesprochen, es gibt zum einen den Kongress, das ist der Donnerstag, Freitag und dann am Samstag die große Kundgebung. Sie sind in diesem Podium mit dabei, in diesem Gesprächskreis dabei. Ist das auch ein Charisma der Schönstattbewegung, gerade im Bereich Versöhnung zu arbeiten?
Gut, einfach aufgrund dieses spirituellen Ansatzes, oder sagen wir, der Betonung der Bündnisfrömmigkeit, also ausgehend vom Alten Testament, wo er Gott den Menschen immer wieder einen Bundesschluss anbietet. Und Bundesschluss heißt immer im Grunde genommen auch wieder, die Beziehung wird wiederhergestellt, verlebendigt, aktualisiert. Das ist ja ein Versöhnungsprozess. Und das ist eigentlich etwas, was unsere Spiritualität besonders auszeichnet. Eben diese Bündnisspiritualität, diese Bündniskultur auch dann zu fördern. Und auch, ich möchte mal sagen, in der Schönstattbewegung werden auch solche Menschen nach oben gespült, die da besonderes Charisma haben. Und ich habe den Eindruck, das ist gerade heutzutage wichtiger denn je, wo diese zentrifugalen Kräfte und die Egoismen, seien es jetzt kollektive Egoismen, nationale Egoismen, so klimabeherrschend zu werden drohen, dass es da eine ganz bewusste Gegensteuerung braucht. Und da sind genau solche spirituellen Akzente, Menschen, die also da Brücken bauen können, glaube ich, die gefragten Typen.
Also gerade in Zeiten der Unverbindlichkeit, dass ein Schwerpunkt gelegt wird auch auf dieses Thema Bündnis, dass man bereit ist, ein Bündnis einzugehen. Das machen Sie in der Schönstattbewegung, ist etwas, was Sie in dieses ökumenische Netzwerk Miteinander für Europa mit einbringen können, als, sage ich mal, als Impuls, als Idee. Aber da gibt es ja noch ganz andere Gemeinschaften und Gruppierungen, die wiederum ihr Charisma reinbringen. Und das ist ja eine ganz interessante Mengenlage, die da zusammenkommt und etwas ganz Neues, Erfrischendes in die Kirchengemeinschaft mit hineinbringt. Wird auch wertgeschätzt von allen Seiten, manchmal auch kritisiert, sicher auch. Und am 30. Juni geht's los, dann geht's bis zum 2. Juli. Und Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Pater Busse, wo Sie mal nochmal unter dem Schwerpunkt der Spiritualität auch nochmal reinschauen wollen. Was ist eigentlich Miteinander für Europa? Bitte Ihren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vor einigen Jahren hatte ich mal in Essen ein Gespräch mit der Ökumene-Beauftragten eines Pfarrgemeinderates. Und die etwas frustriert war, hatte das Gefühl, die Ökumene tritt auf der Stelle. Und als ich ihr dann von dieser Ökumene Lebensvollzüge erzählte, dann war sie erstmal ganz erstaunt, weil das irgendwie bis zu ihr nicht durchgedrungen war. Und deshalb möchte ich einfach auch mal ein bisschen was über die Geschichte dieses Miteinander für Europa, dass ich das mal noch darstelle. Ich glaube, das tut uns allen gut, auch als Vorbereitung auf dieses Treffen, dass man da drum einfach weiß. Papst Johannes Paul II. Hatte ja der Chiara Lubich, der Gründerin der Focolare-Bewegung, das gleichsam so auf die Seele gebunden. Sie sollte sich dort drum bemühen, dass die verschiedenen geistlichen Aufbrüche, diese geistlichen Bewegungen, dass die auch untereinander stärker vernetzt werden. Und so gab es dann zu Pfingst 1998 in Rom ein erstes Treffen. Das haben wir Schönstädter ein Stückchen verschlafen, muss ich sagen. Dann war Chiara Lubich und Andrea Riccardi, die waren dann im Juni 99 mal in Schönstatt. Und da hat Chiara Lubich auch diesen ganzen Prozess der Vernetzung, der intensiveren Zusammenarbeit in besonderer Weise dann ja so der Gottesmutter anvertraut. Und so die Meilensteine dieses Miteinanders, da möchte ich mal einfach hervorheben, dass es 1999 in Augsburg zur Unterzeichnung der gegenseitigen Anerkennung der Rechtfertigungslehre kam zwischen katholischer und lutherischer Kirche, also dass die Rechtfertigungslehre Martin Luthers kein kirchentrennender Grund mehr sei. Das kam ja tatsächlich auch durch die freundschaftlichen Beziehungen der Focolare auch zu ihren oder zu unseren evangelischen Brüdern und Schwestern zustande. Nach diesen Feierlichkeiten zur Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre trafen sich die Verantwortlichen von Bewegungen und Gemeinschaften aus dem katholischen evangelischen Raum in Ottmaring bei Augsburg. Und da wurde auch nochmal sehr deutlich, wir wollen uns von Gott führen lassen, Schritte aufeinander zugehen, die möglich sind und dass wir uns auch dem Heiligen Geist öffnen, der hier die Einheit will. Dann gab es 2000 ein Treffen der Verantwortlichen in Rothenburg ob der Tauber und da sprach der evangelische Bischof Ulrich Wilkens und Chiara Lubich von der Trennung der Christen als Ursache für den Atheismus und von der Liebe untereinander als Weg zur Einheit. Und diese Impulse stießen ein gleichsam prophetisches Ereignis an. Stellvertretend für die eigenen Kirchen und Bewegungen bat man einander um Verzeihung für geschehenes Unrecht in der Vergangenheit. Es wurde Buße getan und man gewährte einander Vergebung. Es geschah Versöhnung. Ein nächster wichtiger Meilenstein war dann am 8. Dezember 2001 in der Münchner Matthäuskirche, wo 800 Verantwortliche von Bewegungen und Gemeinschaften wieder zusammenkamen. Nach einer spontanen Anregung von Chiara Lubich und Helmut Niklas vom CVJM München und meinem Mitbruder, Schönstatt-Pater Michael Marmann, schlossen die Anwesenden ein Bündnis der gegenseitigen Liebe. Und dann gab es doch am Nachmittag des 8. Dezember im Dom ein Treffen von 5000 Mitgliedern und Freunden der Gemeinschaften mit Gebet, Gesang und eben der gegenseitigen Ermutigung, wir wollen weiter aufeinander zugehen. 2004 und 2007 gab es im Mai dann jeweils ein großes Treffen in Stuttgart mit 10.000 Mitgliedern und Freunden der Bewegung und Gemeinschaften. An diesen beiden Treffen konnte ich auch selber teilnehmen. Diesen Großveranstaltungen gingen jeweils zweitägige Kongresse voraus mit ungefähr 2.000 engagierten Mitarbeitern. Und aus diesen Treffen ist dann eigentlich auch ein ökumenisches Netzwerk von Ehe- und Familieninitiativen entstanden, bei denen ich seit Jahren dann auch auf Deutschland-Ebene mitarbeite. Dieses Netzwerk hat dann immer mehr auch Wellen geschlagen, wurde wahrgenommen. Und so kam es dann am 15. November 2008 zur Verleihung des ökumenischen Preises miteinander an dieses Netzwerk Miteinander für Europa. Die Laudatio hielt der damalige Vorsitzende des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kardinal Walter Kasper. Und Und 2009 gab es dann in 12 Städten Europas wieder so ein gemeinsames Treffen. In Deutschland fand dieses Treffen dann im Dom zu Würzburg statt. Und das Schlüsselwort dieses Tages war dann die Kultur der gegenseitigen Ergänzung. Oder eben Vertreter meinten auch, dass dieses Miteinander der Bewegung sei ein Ferment für die Gesellschaft. Ich muss sagen, aus diesen Erfahrungen dieses Netzwerkes für Ehen- und Familieninitiativen, an dem ich seit Jahren nur so an 2 Treffen pro Jahr teilnehme, wir haben uns gegenseitig in unseren Zentren besucht, haben das kennengelernt, haben uns vertieft in die einzelnen spirituellen Ansätze, haben Gemeinsamkeiten gefunden. Und es hat nochmal ja einen eigenen Reiz, wenn man den Schwerpunkt legt auf Ökumene der Lebensvollzüge. Gut, es gibt ja auch durchaus die berechtigte Schwerarbeit Ökumene der Positionspapiere. Und da ringen ja dann tatsächlich Theologen aus den verschiedenen Konfessionen, wie kann man denn gemeinsam die Lehren so aneinander angleichen, wie können wir uns gegenseitig tiefer verstehen. Und ich muss sagen, eben diese gewaltigen Schritte, die noch vor 50 Jahren undenkbar gewesen wären, die gemeinsame Anerkennung der gegenseitigen Taufe, die gemeinsame Anerkennung der Rechtfertigungslehre. Jetzt gibt es noch praktisch Probleme im Amtsverständnis und im Abendmahlsverständnis, aber auch da gibt es schon entsprechende Ergebnispapiere, die das gemeinsam herausgearbeitet haben. Also da sind doch ganz große Schritte aufeinander zugetan worden. Aber eben es braucht nach wie vor, glaube ich, ja viel Geduld und eben diesen langen Atem, da dran zu bleiben. Also ein wichtiger Schritt ist sozusagen dieses sich gegenseitig kennenlernen, zu Freunden werden. Jetzt auch auf dem Katholikentag denke ich an ein Ehepaar, die sind die Gründer und Leiter von Team F, also einer evangelischen, freikirchlichen Familieninitiative. Dann habe ich die bei deren Workshops besucht. Die sind auch ins Programm mit reingekommen. Und es geht uns aber nicht nur um Freundschaften untereinander, sondern auch um die Abklärung, wofür stehen wir eigentlich als verschiedene christliche Gemeinschaften. Und im Anschluss an diese beiden Treffen in Stuttgart und dann Würzburg haben wir ein 7-faches Ja formuliert. Das möchte ich jetzt einfach auch einmal vorstellen, dass einfach auch deutlich wird, wofür stehen wir Gemeinschaften. Wir setzen uns ein für das Leben in allen Phasen seiner Entwicklung, von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende. Wir wollen Menschen in Krisen beistehen. Da gibt es natürlich auch Gemeinschaften, die da besonderen Wert drauf legen und auch besondere Initiativen entwickeln. Das zweite, das Ja zu Ehe und Familie, damit Familie der Ort ist, an dem Kinder soziales Verhalten und Wertmaßstäbe für eine gerechte Gesellschaft lernen können. Das dritte Jahr gilt dem Schutz von Umwelt und Natur. Wir wollen sie als Gabe von Gott für die kommende Generation erhalten. Das vierte Jahr ist ein Jahr zum Leben mit den Armen. Wir unterstützen Initiativen, die Armen, Benachteiligten und Menschen, die am Rande stehen, ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft geben. Das fünfte Jahr ist ein Jahr zu einer Wirtschaft, die sich am Menschen und am Gemeinwohl orientiert. Wir ermutigen zu transparentem Handeln und fairen Beziehungen im eigenen Betrieb sowie zu Kunden, Lieferanten und Mitbewerbern. Das sechste Jahr ist ein politisches Jahr, Frieden und Ausgleich in der Gesellschaft. Wir tragen dazu bei zum Lösen von Konflikten im Kleinen und im Großen und möchten mithelfen, dass in der Gesellschaft Strategien zur Lösung von Konflikten gelernt werden. Es gibt ja in Rom die Gemeinschaft San Egidio. Ein Journalist hat immer so die UNO des Vatikans apostrophiert, die tatsächlich auch schon bei vielen internationalen Konflikten so Vorbereitungen geführt haben, Gespräche geführt haben, während andererseits wieder viele Hunderte in Rom immer wieder um den Frieden dann in diesem konkreten Konflikt beten. Also diese Doppelstrategie, auf der einen Seite den Himmel bestürmen, auf der anderen Seite eben gekonnt diskutieren, verhandeln, um einfach dann aus verfeindeten Gruppen, die nicht miteinander sprechen wollen, dann doch wieder die an den gemeinsamen Verhandlungstisch zu bringen. Das siebte Jahr, das ist ein Jahr für Kinder und Jugendliche, für ein gewaltfreies Miteinander an Schulen und in unseren Städten. Und wir wollen aktiv und präventiv der wachsenden Gewaltbereitschaft entgegenwirken. Also wenn man so fragt, was wollen unsere vielen Gemeinschaften, dann haben viele Gemeinschaften, auch die sich später noch in diesen Prozess eingeklinkt haben, ein vorbehaltloses Ja unter diese sieben Ziele gesetzt. Schauen wir mal in die Heilige Schrift. Gerade am letzten Sonntag war ja in der neutestamentlichen Lesung der Text aus dem Galaterbrief 3, 26 bis 29. Da hieß es, ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Also ganz interessant, wie Paulus hier betont, diese Einheit in Jesus Christus. Oder ich möchte es eben anders formulieren, die integrative Kraft des christlichen Glaubens. Martin Luther hat ja einmal geschrieben, beachte, dass die Kraft der Schrift ist, dass sie nicht in den verwandelt wird, der sie studiert, sondern dass sie den, der sie liebt, in sich und in ihre Kräfte verwandelt. Wenn wir diese Selbsterfahrung Martin Luthers auf diese Bibelstelle anwenden, dann bedeutet das, dass die intensive Beschäftigung mit der Heiligen Schrift unser Herz weit macht. Denn du machst das Herz weit, steht im Psalm 119, Vers 32. Wir können beobachten, dass viele Konflikte und Spannungen zwischen Gruppen und einzelnen Personen damit zu tun haben, dass der Einzelne in seinem Reifungsprozess noch nicht zu einer gewissen Identität gefunden hat. Es gibt viele Scheinidentitäten, in denen sich Menschen häuslich einrichten. Eine häufig anzutreffende Scheinidentität ist die Opfermentalität. Sagen, wer bin ich? Ich bin das arme Opfer von. Im Gespräch mit alkoholabhängigen Menschen, die noch nicht so weit waren, dass sie sich eingestehen konnten, dass sie ein Problem hatten, hieß es immer, weil der oder der das und das getan hat, habe ich angefangen zu trinken. Wenn wir das verallgemeinern, können wir es so beschreiben, ich fühle mich schlecht, aber dafür sind andere verantwortlich. Es gehört mit zu unserem christlichen Menschenbild, dass wir von unserer persönlichen Freiheit Gebrauch machen und demzufolge auch die Verantwortung für unser Handeln und Reden übernehmen. Auch die Verantwortung für unsere Gefühle. Denn dass gewisse Gefühle entstehen auf Verhaltensweisen anderer, das sind nicht die unmittelbar dran Schuld oder die Ursache, sondern die Gefühle sind die, die bei uns entstehen. Und weil wir dann diesem Verhalten noch einen gewissen Bedeutungsrahmen beimessen, reagieren wir dann auf den selbstgezimmerten Bedeutungsrahmen. Und ich merke einfach, wenn Menschen reifer werden und dahin kommen, dass sie wirklich selbst für sich Verantwortung übernehmen, dann schlittern sie auch nicht so schnell in Konflikte hinein, beziehungsweise können genau solche Brückenbauertypen werden, nach denen die Welt heute eigentlich ruft und sich sehnt. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen, einen aktuellen Vergleich. Es gibt ja zurzeit eben Fußballspieler der jeweiligen Nationalmannschaften, die im Spiel auf einen Gegenspieler treffen, der aber im Fußballclub ihr Mitspieler ist. Und trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass die schizophren werden, sondern sie können ganz klar unterscheiden zwischen Club und Nation. Und sie haben sich so weit unter der Kontrolle, dass sie, auch wenn sie leidenschaftlich gewinnen wollen, fair spielen. Sie können verlieren, ohne in den Abgrund der Verzweiflung zu fallen. Und sie können gewinnen, ohne abzuheben und überheblich zu werden. Denken wir an die Mitleidsbekundungen vor 2 Jahren der Deutschen an die brasilianischen Spieler nach dem 7:1. Ja, das ist eigentlich dann Fairness. Da wird das Wir das Größere, dann ist das Wir das Fundament. Und genauso gibt es auch jede Menge Fans, die friedlich feiern, aber es gibt eben auch Randalierer, die die Spiele missbrauchen, um die in ihnen schlummernde Wut und Aggressivität auszuagieren. Diese bräuchten eher eine Therapie als ein nächstes Spiel, als Anlass für eine neue Schlägerei. Mich würde wirklich mal interessieren, was für einen familiären Hintergrund die jeweiligen aggressiven Schläger haben. Das wäre mal ganz interessant zu durchleuchten, damit man auch sehen kann, wo man eventuell ansetzen könnte. Leider, das muss ich der Ehrlichkeit halber auch eingestehen, wurde auch früher in Pfarrgemeinden mit Gemeindemobbing gearbeitet, um eine Scheinidentität aufzubauen. Mein Vater erzählte, dass sie sich als Jugendliche an der Gemeindegrenze noch regelrechte Steinschlachten geliefert hatten mit der Jugend aus dem Nachbardorf und beide Dörfer waren katholisch. In diese Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg fiel in einem der Eichsfelddörfer auch die Entscheidung, wir vergrößern unseren Kirchturm, damit er 5 Meter höher ist als der im Nachbardorf. Das heißt, der Pfarrer hat geschickt, aber letzten Endes doch unverantwortlich auf der Konkurrenzklaviatur gespielt. Heute können wir bei den Zusammenlegungen der Pfarreien in den Pfarrverbänden bzw. Großpfarreien beobachten, dass diese Prozesse dort vergleichsweise reibungslos ablaufen, wo Seelsorger und Pfarrgemeinderatsverantwortliche in den vergangenen Jahrzehnten positive Identitätsbildungsprozesse in Gang gebracht hatten. Dort, wo Scheinidentitäten mittels Gemeindemobbing der Nachbargemeinden entwickelt worden waren, ist die Planung und Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen ein mühsames Geschäft mit vielen rationalen Blockaden. Wir dürfen und wir müssen immer wieder um ein neues Pfingsten bitten, dass der Heilige Geist die Herzen ergreift und formt, erleuchtet und weitet, damit Einheit möglich wird. Einheit jetzt nicht verstanden als Uniformität, als Gleichmacherei, sondern Einheit als versöhnte Verschiedenheit. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Gespräch mit dem Angehörigen einer Freikirche. Er sagte, ihr Katholiken habt es gut. Wenn einer von euch ein Erweckungserlebnis hat, dann kann er einen neuen Orden gründen, aber er bleibt unter dem Dach der katholischen Kirche. Wir müssen eine Freikirche gründen. Bei dieser Beobachtung von außen, also durch den Freikirchler, ist mir bewusst geworden, dass das Dach der katholischen Kirche unwahrscheinlich weit ist und die Lebensstile in den einzelnen Orden wirklich sehr unterschiedlich sind. Aber man spricht sich nicht gegenseitig das Katholischsein ab. Und diese Weite ist auch heute wieder mehr denn je gefragt. Natürlich hat es im Laufe der Jahrhunderte schlimme Konkurrenzkämpfe zwischen den Orden gegeben, Intrigen und Machtkämpfe. Denken wir nur an das Verbot des Jesuitenordens von 1773 bis 1814. Ja, 1773 hob Clemens XIV. Auf Druck der Könige von Frankreich, Spanien und Portugal den Jesuitenorden auf. Und da gab es jede Menge Verschwörungstheorien, die eigentlich nie bewiesen werden konnten. Und Gott sei Dank hob dann Pius VII. 1814 dieses Verbot auf und der Jesuitenorden konnte wieder gleichsam neu in den Ländern, in denen er verboten war, dann gegründet werden. Die Suche nach Sündenböcken, um von den hausgemachten Schwierigkeiten und Problemen abzulenken, ist ein beliebtes Machtspiel seit Jahrhunderten, aber nach wie vor aktuell. Wenn wir zum Beispiel an die russischen Reaktionen auf den Ausschluss der russischen Leichtathleten von der Olympiade in Rio de Janeiro denken, dann merken wir, dass eigentlich das Problem, die Ursache eben diese systematische Doping, dass das der Grund war für den Ausschluss, das wird gar nicht thematisiert, sondern die da im Westen haben was gegen uns, so heißt es. Wir merken, diese Mechanismen, obwohl sie so uralt sind, werden doch immer wieder eingesetzt. Das ist eine Form von Demagogie. Aber es bringt auch nichts, wenn wir das nur beklagen, sondern dass wir aktiv werden, diesen Brücken bauen, aufeinander zugehen. Und da braucht es tatsächlich ja Menschen, die von ihrer persönlichen Reife und von der Weite ihres Herzens und ihres Geistes gleichsam die Brückenbauer in besonderer Weise sind. Wenn wir daran denken, dass nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges gerade christliche Politiker waren, die, um eben wieder einen neuen Weltkrieg, ein neues Morden zu verhindern, ganz bewusst darauf gesetzt haben, wir müssen uns zusammenschließen und von den ersten Anfängen der Montanunion, also der gegenseitigen Abstimmung von kriegswichtigen Industrien, also Bergbau und Kohle- und Stahlindustrie, dann, dass es immer mehr gewachsen ist zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zur Europäischen Gemeinschaft bis schließlich zur Europäischen Union. Das war ja ein unwahrscheinlich langer Prozess, aber da standen am Anfang einfach Visionäre wie ein Konrad Adenauer, ein Alcide de Gasperi aus Italien oder ein Robert Schuman aus Frankreich, denen das ein Anliegen war. Wir wollen, dass tatsächlich Europa zusammenwächst, dass es ein friedliches Miteinander gibt. Und ich glaube, es braucht dieses gemeinsame Europa, das sich leider ein bisschen zu sehr auf wirtschaftliche und finanzielle Fragen reduziert hat. Es braucht tatsächlich wieder so diese spirituelle Besinnung auf die Wurzeln des gemeinsamen Europas. Und da möchte ja dann dieser Kongress, dieses große Festival am 2. Juli und der Kongress zwei Tage vorher bei diesem Miteinander von Europa, möchte da ein deutliches Signal setzen. Ich möchte zum Abschluss meiner Ausführung, bevor Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mitdiskutieren und mitreden können, noch ein Gebet zitieren, das die Gottesmutter in Amsterdam den Menschen nahegelegt hat, wo sie sich als die Frau aller Völker offenbart hat. So möchte sie gesehen, so möchte sie angesprochen, so möchte sie verehrt werden. Und sie hat uns dort ein Gebet geschenkt, das möchte ich jetzt mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker unsere Fürsprecherin sein. Amen.
Sie hören Radio Horeb. Heute geht es in der Spiritualität um das Thema Miteinander für Europa. Das ist ein Netzwerk von über 300 Gemeinschaften und Bewegungen. Und das ist ein Kongress und eine Kundgebung, die vom 30. Juni bis 2. Juli in München stattfinden werden. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pater Elmar Busse. Er ist Schönstattpriester und spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern in Dernbach im Westerwald. Sie können nun sich an unserem Gespräch beteiligen, liebe Hörer und Hörer. Wenn Sie Fragen haben, vielleicht gerade zu diesem Kongress oder zu diesem Festival Miteinander für Europa oder auch zu Pater Busses Vortrag, er hat darüber gesprochen, was die Geschichte von Miteinander für Europa war, das siebenfache Ja, das diese Gemeinschaften gemeinsam ausgesprochen, unterschrieben haben, auch diese Wertschätzung, die in den Gemeinschaften da ist, trotz all dieser Verschiedenheit oder auch über diesen Impuls zur Einheit der Christen. Rufen Sie uns an, die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Miteinander für Europa, gefragt sind Ihre Fragen zum Thema Einheit oder zu diesem Thema Miteinander für Europa. 089 517 008 008. Pater Busse, Sie haben in Ihrem Vortrag die Einheit als etwas beschrieben, ja, was eine versöhnte Verschiedenheit ist. Sie haben, ich denke mal, dieses siebenfache Ja ist schon ein Beispiel, wie man einen gemeinsamen Weg gehen kann, trotz der Verschiedenheit. Sie leben als Schönstädter das Thema Ehe und Familie vielleicht nochmal ganz anders als jetzt evangelische Christen, wahrscheinlich Ähnlichkeiten, aber doch auch eigene Punkte. Der eine engagiert sich mehr für Frieden, wie St. Egidio, wie Sie es gesagt haben, für die armen Menschen. Die Fokularbewegung ist ganz stark in Wirtschaft, die Fragen und bringt da christliche Werte mit ein. Sie im Bereich Ehe und Familie. Und spannend fand ich auch, wie Sie erzählt haben, dass eben ja auch Sie ins Gespräch kommen mit freien Christen, mit Freikirchen, wo man sich kennenlernt und wo man merkt, was kann denn so was Gemeinsames sein. Und Sie haben aber auch gesagt, dass so ein Punkt wie Abendmahl noch, ja, noch strittig ist oder noch offen ist. Wie organisiert man das dann, wo Punkte sind, die noch nicht eins sind? Wie geht man damit um, zum Beispiel jetzt beim kommenden Kongress?
Allein, dass man sagt, wir lassen den Kongress am Samstagabend enden und der Haupttag ist der Samstag, nicht der Sonntag, dann umgeht man sozusagen dieses Problem ja mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier, die ja sozusagen nur am Sonntag dann für die Katholiken verpflichtend ist. Also in solchen schon organisatorischen Feinheiten, da war das dann ähnlich, aber auch in Stuttgart schon so, dass man sagt, der Samstag ist der eigentliche Höhepunkt, das große Treffen. Dann natürlich, dass man schaut auf das, was gemeinsam möglich ist, also das gemeinsame, also Wortgottesdienste. Da wird ja auch viele Gebetselemente an dem Samstag eine Rolle spielen, also fromme Lieder, Gebete, Zeugnisse, also all das, was gemeinsam möglich ist, das tut man zusammen. Also mir fällt einfach auf, dass manchmal Leute bald sagen, das Intensivste ist nicht möglich, dann tun wir lieber gar nichts. Und das ist eigentlich der Tod der Ökumene. Sondern wir schauen auf das, was gemeinsam möglich ist, und das machen wir. Und wenn man das ökumenische Direktorium anschaut, was nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eben im Blick auf das Ökumenismusdekret geschrieben worden ist, da gibt es auch eine Reihe Ausnahmen formuliert, unter welchen Bedingungen jetzt mal evangelische Christen dann bei der katholischen Eucharistiefeier auch mit kommunizieren können. Oder wir denken damals beim Tod von Johannes Paul II., wo Kardinal Ratzinger dann Frère Roger dann die Kommunion gereicht hat. Das ist ja auch vom Symbolgehalt sehr wichtig gewesen.
Miteinander für Europa ist unser Thema heute hier bei Radio Horeb in der Spiritualität und ich darf aus Weinheim Herrn Krutzer begrüßen, aus Weinheim an der Bergstraße. Grüß Gott, Herr Krutzer.
Ja, grüß Gott. Pfarrer Busse, oder ich weiß jetzt nicht genau, den Namen habe ich nicht mitgekriegt. Entschuldigung. Ja.
Pater Busse.
Mhm. Pater Busse, ja. Und zwar meine Frage, also es sind drei Fragen, wären eigentlich, seit wann es den Kongress gibt, wer ihn gegründet hat und wer noch daran teilnimmt. Also auch zum Beispiel die Politik. Ja, das wären meine Fragen. Vielen Dank.
Danke, Herr Krutzer.
Ja. So, sagen Sie beiden anderen auch gleich, dann haben wir es.
Ich glaube, das war alles drei schon konkrete drei Teilfragen. Also wann? Sie haben ja am Anfang die Geschichte des Kongresses geschildert, aber gab es so eine Art Gründungsmoment für Miteinander für Europa?
Gut, das war eigentlich im Grunde genommen dieses Gespräch zwischen Chiara Lubich und Papst Johannes Paul II., woraus das dann so im Laufe der Jahre dann einfach gewachsen ist.
So, Chiara Lubich, die Gründerin der Fokulare-Bewegung.
Sagen wir, sehr verdient jetzt auch um das Politische, hat sich dann natürlich Gemeinschaft San Egidio gemacht und dass zum Beispiel jetzt das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Europäische Rat die Schirmherrschaft zu diesem Kongress übernommen haben. Da können Sie sich ja vorstellen, was da so ein Hintergrund gelaufen ist, eben um eine solche offizielle Schirmherrschaft durch diese Institutionen dann zu bekommen. Was jetzt der aktuelle Stand ist von den Politikern, ich weiß, in den Foren sind ein paar Minister, ein paar Oberbürgermeister, da müssen wir am besten auf die Internetseite mal schauen, wer da jetzt tatsächlich dann alles kommt. Also ich habe jetzt praktisch vor mir nur die Liste von den kirchlichen Verantwortlichen, jetzt nicht von den Politikern, die kommen.
Mhm. Aber da wird die ja würden aber eher als Privatpersonen teilnehmen, also oder quasi als Person teilnehmen und dann quasi ihre Sichtweise mitbringen. Die würden ja nicht offiziell für die Partei teilnehmen oder sowas.
Nee, das entspricht, glaube ich, auch nicht. Also sondern die treten dann eben auf als diejenigen, die als Christen dann als Herr sowieso, Frau sowieso Zeugnis geben. Das ist ja auch interessant in den Tagen davor, also den Donnerstag und den Freitag im Zirkus Kronebau. Da, also wenn man da so eine Gesamteintrittskarte für diesen Kongress haben will, das kann man auch noch online buchen unter miteinander wie sonst.org. Die kostet dann 75 Euro, diese Teilnehmerkarte für die beiden Tage gesamt. Da sind eine ganze Reihe dann im Mittelmanagement des europäischen Politikbetriebes, die dann dort auch Zeugnis geben.
Also ein Zusammenspiel von Politik und kirchlichen Gemeinschaften, aber der Schwerpunkt liegt schon bei den Gemeinschaften und die verbinden dann auch die anderen Elemente. Stichwort Brückenbauer, das war für Sie ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, die Kirche und das politische Europa braucht Brückenbauer und das wollen die Gemeinschaften sein, in ihrer Verschiedenheit, aber auch in dem, was sie eben einbringen, je nachdem auch wie politisch sie sich engagieren. Vielen Dank, Herr Krutzer, für diese Fragen. Und aus Ebersberg ruft uns Frau Neuwieser an. Grüß Gott, Frau Neuwieser.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich herzlich bedanken für die schönen Beiträge. Und ich möchte jetzs gar nicht so viel wissen. Mir geht's eigentlich darum, mir ist eingefallen während des Vortrags Jesu Fürbitte für die Jünger Johannes 17. Und da sagt Jesus ja ganz eindeutig, dass es uns hier um die Wahrheit gehen soll. Und da sollten wir Christen einfach alle aufgerufen sein, zu beten für die Wahrheit. Dass wir wirklich die Wahrheit vertreten. Alle anderen anerkennen, wertschätzen. Ich habe viele Freunde, die sind in der Freikirche. Ich selbst bin katholisch. Die Wertschätzung ist so wichtig, die Liebe zueinander. Und auf diesem Weg gemeinsam mit dem Wort Jesu und im Gebet die Wahrheit zu finden. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen für das Gebet, das der Herr Pater Bussi gesprochen hat, zur Frau aller Völker, weil sie ist unsere Mittlerin, sie ist unsere Fürsprecherin. Und gerade dieses Gebet in unserer Zeit ist ein Schatz in unseren Händen. Das wollte ich dazu sagen.
Frau Neuwieser, vielen Dank. Darf ich Sie noch eins zurückfragen? Was verstehen Sie unter Wahrheit? Schon Pilatus hat es Jesus gefragt, was ist Wahrheit? Aber wenn Sie jetzt gerade sagen, es geht um die Wahrheit, was verstehen Sie unter der Wahrheit?
Die Wahrheit ist das für mich jetzt, für mich als theologischen vollkommen Laien, ja, was in der Bibel steht. Okay. Natürlich werden Sie jetzt sagen, das ist auch Auslegungssache, das ist ganz klar. Aber eins ist sicher, wenn Sie mich jetzt noch der Wahrheit fragen, Wahrheit ist immer Liebe, spürbare, erkennbare Liebe, die sich in der Tat auch verwirklicht.
Frau Neuwieser, vielen Dank. Ich danke, dass Sie auch, ich habe ein bisschen frech, einfach so zurückzufragen. Aber
das sind die Gurtis, das belebt das Ganze. Aber das ist jetzt meine Wahrheit, wenn Sie mich fragen.
Ja, das ist ja wunderbar.
Die Liebe Dankeschön. Weckt im Herzen, geboren am Kreuz, aus der geöffneten Wunde Jesu, wo wir immer wieder hingehen sollten, um diese Liebe einzuatmen, einzusaugen, weil wir sind selber dazu nicht in der Lage, die aus uns selbst heraus zu gebären, sage ich mal, sondern ich nähre mich am Kreuz wirklich mit dieser Liebe. Ich versuche es redlich, um diese Liebe dann weitergeben zu können in Offenheit und Respekt vor allen anderen Menschen.
Vielen Dank, Frau Neuwieser. Viele schöne Grüße
Ihnen
nach Ebersberg.
Gerne, vielen Dank.
Also, ich möchte mal ergänzen, ja, weil ich das bisher noch nicht erwähnt habe. Zu dem Programm dieses Kongresses und Festivals gehört auch, dass man am Samstagvormittag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr zu einem ökumenischen Gebet in verschiedenen Kirchen der Münchner Innenstadt kommen kann. Und zwar für das Deutschsprachige ist da die Frauendom, für Deutsch und Spanisch St. Michael, Italienisch die Bürgersaalkirche, Polnisch die Dreifaltigkeitskirche, Englisch St. Matthäus und Französisch St. Jakob am Anger. Also von 10:30 bis 11:30 am Samstag. Klar, das soll nicht nur eben ein Event sein, sondern eben wirklich ganz spirituell und an Gottes Segen ist alles gelegen. Deshalb ist sozusagen dieses ökumenische Gebet am Vormittag auch ganz, ganz wesentlich mit ein Teil des ganzen Programms.
Es wird schon auch viel gesprochen bei dem Kongress, auch miteinander in Podien, in Foren. Aber wie Sie sagen, das Gebet und das gemeinsame Beten, auch das gemeinsame Singen, ist ganz wichtig. Es gibt verschiedenste Veranstaltungen, eine große Veranstaltung, die da auf uns zukommt. die München sicher beleben wird. Auf dem Stachus wird dieses Festival, diese Kundgebung sein, auf dem Karlsplatz, dort am Ring, da im inneren Ring mitten in München. Von daher, wenn Sie am Samstag, den 2. Juli, noch nichts vorhaben, 14 bis 22 Uhr, dort direkt auf dem Stachus oder wenn Sie in eine dieser Kirchen gehen möchten, schon vorher, es wird im Gebet vorbereitet, das ist ganz wichtig auch für diese Veranstaltung. Oder es besteht auch noch die Möglichkeit, wie es Pater Busse gesagt hat, an den 2 Tagen davor im Zirkus Kronebau an diesem Kongress teilzunehmen. Miteinander für Europa ist unser Thema. Aus Ottobrunn ruft uns Frau Dürr an. Grüß Gott, Frau Dürr.
Ja, grüße Gott. Also ich finde es so wunderbar, diese Idee Miteinander für Europa. Ist ganz wichtig. Uns geht ja in Europa eigentlich sehr gut. Aber vieles, glaube ich, haben wir auch unserem christlichen Hintergrund zu verdanken. Und ich glaube, diese christlichen Werte, dass sie nicht verbessert werden, dass wir dafür einstehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Ich habe mich jetzt auch sehr eingesetzt für Ehe und Familie. Aber wenn man da oft diese Argumente hört, das ist mir ganz egal und so weiter und so fort, das macht schon traurig. Dann habe ich noch etwas, das muss ich jetzt direkt sagen. Ich gehe in einen Turnverein, das sind immer so 60 Leute beim Turnen. Und da hatte ich mal die Idee, wir sind ja auch für uns, für die Mitmenschen verantwortlich. Und da habe ich aufgerufen, den katholischen Turnschwestern zu sagen, betet doch immer, wenn wir zusammenkommen zum Turnen, ein kurzes Stoßgebet, dass diese Leute nicht nur ihren Körper fit halten, sondern auch, dass sie geöffnet werden für Gott und auch das Geistige, das Seelische fit machen. Und da bin ich eigentlich bei den Katholiken, oh ja, wieso, die sollen selber schauen und wieso soll ich für die beten und so. Dagegen eine evangelische Mitturnerin hat zu mir gesagt, das finde ich wunderbar, treten Sie nur dafür ein. Sicher, wir sind doch auch für die anderen verantwortlich und so. Und da war ich schon, also sehr angenehm überrascht. Das wollte ich jetzt bloß mal so sagen. Drum ein Miteinander mit den christlichen Werten ist halt so wichtig.
Okay, vielen Dank, Frau Dürr. Danke für den Anruf. Miteinander für Europa, das beginnt im eigenen Turnverein, Pater Busse, oder?
Genau, genau. Es gab ja 2010, als Essen Kulturhauptstadt vor allem Europa war, ein interessantes, also es wurde unter Kunstprojekt dargestellt, wo in 3 Städten so knapp 100 Wohnungen zur Verfügung standen. Da konnten sich Leute drum bewerben, also Kreative hieß es in der Bewerbungsunterlage. Und die sollten dann ein Jahr lang so mit ihren Nachbarn was unternehmen und das dann schriftlich immer dokumentieren, also praktisch in Computer tippen und online dann losschicken. Das Projekt ist dann so auf halbem Wege fast dann eingeschlafen oder auch dann haben es auch jetzt Leute diese Gratiswohnung für das ein Jahr wieder aufgegeben, weil sozusagen dieser Anspruch, wir wollen Kreative, dann sagt die selber, also uns fällt nichts Besonderes ein, aber wenn man dagegen gesagt hätte, wir suchen eigentlich Liebende, die Netzwerkkünstler sind und die dann mal mit ihren Nachbarn das oder jenes unternehmen, eben um der Anonymität der Großstadtkultur gegenzusteuern, ich glaube, dann wäre das Erfolg, dass das Projekt vom Erfolg gekrönt gewesen. Und ich weiß es auch von Einzelnen, die jetzt so in Hochhäusern wohnen, die wie die ganz bewusst sagen, das sind jetzt hier meine Nächsten und für die bete ich auch und da suche ich eben über Smalltalk so in Kontakt zu kommen, mich nicht abzuschotten und wie tatsächlich so nach und nach dann doch so ein persönlicheres Klima weg von der Anonymität kommt. Und das sind so die kleinen Schritte, die auch in der Gestaltungsmöglichkeit des Einzelnen liegen. Also ich glaube tatsächlich, es geht nicht nur, dass jetzt so große politische, schwerwiegend gesetzliche Entscheidungen getroffen werden, sondern so wie wir es ähnlich jetzt auch bei der Flüchtlingsbetreuung erleben, ganz viele schauen auf das, was ihnen möglich ist und das machen sie und dadurch entsteht einfach ein Mikroklima und darauf kommt es an.
Und Sie sagen, nach und nach geschieht es, also man braucht auch oft auch ein bisschen Geduld, bis was stattfindet, aber Sie haben ja auch über die Geschichte vorhin gesprochen, auch ein bisschen dargestellt, was über die Jahrhunderte sich auch schon getan hat oder in den letzten Jahrzehnten. Und also dieses nach und nach kann dann dieses Mikroklima nachhaltig erzeugen. Und da bleiben wir hoffentlich dran. Aus Lichtenau ruft uns Frau Gerstner an. Grüß Gott, Frau Gerstner.
Ich bin die Frau Gerstner und möchte sagen, ich lege großen Wert auf Ehrfurcht von beiden. Die Evangelischen haben immer Ehrfurcht gehabt in ihren Kirchen. Und die Katholischen, die Ehrfurcht ist da, weil Jesus sagt, sein Leib, sein Blut. Und ich sage, oh, reinige uns mit deinem Blut, weil Jesus es gesagt hat, glauben wir. Und das Vater unser und der Himmel, den wir erreichen wollen nach unserem Tod, haben wir alle die Einheit. Und Jesus ist von seiner Mutter Maria geboren, empfangen vom Heiligen Geist. Das ist einfach Wahrheit. Und das zu achten, Ehren zu bleiben, ohne Rum und Um, meine ich.
Frau Gerstner, ganz herzlichen Dank. Ich gebe gerne an Pater Busse weiter. Pater Busse, also gerade dieser Gedanke der Ehrfurcht ist sicher ein zentraler Gedanke.
Da fällt mir ein, der frühere Domküster vom Erfurter Dom, der hatte einmal gesagt, es gibt ein Ost-West-Gefälle der Ehrfurcht. Er meinte dann, die damals noch sowjetischen Besucher, auch wenn sie Atheisten sind, wissen, wie sie sich in Kirchen zu benehmen haben. Und den französischen Jugendlichen muss man sagen, nehmt bitte das Kaugummi aus dem Mund und zieht eure Strichjacke wieder an. Also er sprach von einem Ost-West-Gefälle der Ehrfurcht. Tatsächlich, da ist uns ein Wert abhanden gekommen, auch vielleicht durch diese vielen Comedy-Sendungen, die sozusagen sich lustig machen über die Fehler oder Missgeschicke der anderen. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir da ganz bewusst gegensteuern und sozusagen auch den Einzelnen auch ein Stückchen manchmal auch vor sich selbst schützen. Und wenn das wieder so kommt, also eigentlich so einer, mit der auch am meisten darüber reflektiert hat und es nicht nur praktiziert hat, das war ja Albert Schweitzer. Also wie hat er über die Ehrfurcht dann auch ja meditiert, das auch zu Papier gebracht und einfach als Wert, es sagt sich so leicht, die Würde des Menschen ist unantastbar, so wie es bei uns im Grundgesetz steht. Aber die Würde des Menschen ist dann unantastbar, wenn es tatsächlich auf Seiten der anderen Ehrfurcht gibt, eben dass man eben über die Missgeschicke von anderen nicht einfach nur loslacht und dann die bloßstellt und der Schadenfreude einfach unbegrenzt nachgibt, sondern braucht es schon auch eine gewisse Portion Disziplin. Aber der Wert Ehrfurcht, wenn die einfach dasteht, ich glaube, dann wäre vieles tatsächlich auch besser in unserer Gesellschaft bestellt, wenn das allgemein akzeptiert und auch gewürdigt würde. Das stimmt. Da haben Sie genau richtig den Punkt an die wunde Stelle gelegt. Und wenn wir uns darum bemühen, dass das wieder mehr Raum bekommt, da brauchen wir nicht dann hier verkrampft zu sein oder verklemmt zu sein. Es braucht kein mittelalterliches Protokoll zu werden, wie mal ein Wiener Kaiser gemeint habe, der spanische Gesandte schulde ihm eine Stufe. Der war also zu weit, zu wenig unten stehen geblieben. Also solche Formalismen brauchen wir sicherlich nicht mehr. Aber diese Grundhaltung der Ehrfurcht gegenüber dem Heiligen und letztendlich gegenüber jedem Menschen, weil er eben Bild Gottes ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll und kostbar, wenn wir das wieder neu im Sinne dieses Mikroklimas, was wir in unserer Umgebung gestalten können, dass das einfach wieder erlebbar wird.
Ja, Pater Busse, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie uns diesen Kongress, dieses Thema Miteinander für Europa, nicht nur den Kongress und das Festival, sondern auch die ganze Idee von Miteinander für Europa näher gebracht haben, auch im Hinblick der Spiritualität. Danke auch für alle Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben und die Sendung bereichert haben, einfach auch fürs Zuhören. Vielleicht haben Sie Interesse bekommen, dieses Netzwerk Miteinander für Europa näher kennenzulernen oder auch an dem Kongress oder der Kundgebung teilzunehmen. Nochmal, der Kongress ist von 30. bis 1. Juli im Zirkus Kronebau in München. Da werden etwa, ich schätze mal, 2.000 bis 3.000 Leute daran teilnehmen. Und bei an der Kundgebung im Festival am Samstag dann von 14 bis 22 Uhr auf dem Karlsplatz, dem Stachus in München. Das werden sicher um die 10.000, wenn nicht sogar mehr Leute sein. Also großes Happening mit vielen Leuten, tollen Bands, geistlichen Würdenträgern verschiedener Kirchen, die daran teilnehmen. Also ein Schmankerl, würde der Bayer sagen, der Münchner, aber ein wirklicher Schmankerl für diese Großstadt, mal ein anderes Schmankerl. Und mal gespannt, wie dann auch die Europameisterschaft gerade am Laufen ist und wie das dann alles zusammenkommt. Müssen wir mal gespannt, wie das laufen wird. Pater Busse, ich darf Sie gleich noch bitten, Ihren Segen zu sprechen. Ich möchte mich vielleicht auch gerade im Anliegen dieses Kongresses, dass Sie ein Segensgebet sprechen. Das ist dann der Abschluss unserer Sendung. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies war die Spiritualität mit Bodo Klose und nun bitte Pater Busse.
Ja, ich möchte einmal das Gebet von der Frau aller Völker wiederholen, weil das, glaube ich, das passt sehr gut. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker unsere Fürsprecherin sein. So segne uns alle auf die Fürsprache Mariens, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.